Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Marieke und ich nehmen gerade getrennt auf. Und was eigentlich noch viel besonderer ist als das, ist, wir nehmen an einem Donnerstag auf.
Ja.
So früh für uns, für unsere Verhältnisse. Nicht ganz freiwillig, um ehrlich zu sein. Ich muss nämlich morgen schon wieder beruflich wegfliegen. Und irgendwie ist das das einzige richtige Zeitfenster, in dem es auch Sinn ergibt. Und Marieke ist aber gerade mit Olaf aufs Land geflüchtet. Nein.
Ja, doch, schon so ein bisschen. Ich finde Sommer auf dem Land immer sehr, sehr schön. Und meine Eltern sind bei meiner Cousine in Norwegen. Und dann dachte ich so, oh, das Haus ist also unbesetzt, braucht ihr jemanden zum Blumengießen? Und jetzt bin ich hier und verbringe meine Tage mit Lesen, Essen,
Olaf
bespaßen und Blumengießen. Und es ist wirklich Blumengießen, denn die Gegend hier ist so trocken, dass meine Eltern die größte Rasenfläche aufgegeben haben. Die wird nicht mehr besprengt.
Echt?
Ja, also da noch so, wo
einfach
Blumen stehen und so.
Ja.
Aber einfach so die vorne, nee, das ergibt keinen Sinn mehr. Einfach sehr, sehr trocken.
Schade, aber gut. Manchmal muss man realistisch sein mit seiner Grünfläche.
Ja. So, ich bin sehr gespannt. Amanda hat mir gar nichts vom Fall erzählt, außer einen Namen hat sie mir schon verraten und eine Parallele zum letzten Fall. Und ich bin unglaublich aufgeregt und freue mich sehr auf den Fall. Bevor sie anfängt, wenn ich es richtig verstanden habe vorhin, hat Amanda noch eine Warnung.
Richtig, also vielleicht können wir nochmal, wir haben es glaube ich schon länger nicht mehr im Podcast angesprochen, unsere Inhaltswarnungen, also worum es geht und ein paar Stichworte, die vielleicht auch wichtig für manche sein könnten, findet ihr immer in unserer Beschreibung, würde ich bei dieser Folge auch dazu raten, da mal reinzugucken. Anna ist 18 Jahre alt. Sie ist knapp 1,57 groß, klein, zierlich, hat tiefbraune Augen und langes, dunkles Haar, das sie sich nach Lust und Laune färbt. Mal bunt, mal blond. Denn Anna liebt es, ihr Äußeres ganz ihrer Stimmung anzupassen. Sie wurde in Russland geboren und machte sich im Kindesalter mit ihren Eltern auf die ganz große Reise in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, um eben diese auch ausschöpfen zu können. Die USA. Insbesondere eine der wohl bekanntesten Metropolen der Welt, New York, sind das Ziel der kleinen Familie, die ihre Koffer voller Hoffnung auf einen Neuanfang bepackt hat. In einem mittelständischen Viertel ganz in der Nähe von Coney Island schlagen sie ihre metaphorischen Zelte auf und sind endlich angekommen. Es ist ein Neuanfang, der zu gelingen scheint. Anna blüht auf, findet schnell Anschluss zu anderen Kindern, wird groß in einer Welt voller aufregender Einflüsse und führt schon bald das Leben eines typischen amerikanischen Teenie-Girls. Anna geht gerne aus, feiert und tanzt, solange sie kann. Sie ist immer bedacht darauf, ihr Facebook-Profil mit neuesten Fotos auszustatten. Mal frech grinsend, mal in sexy Pose mit tiefem Ausschnitt. Sie sammelt Air Jordans, hat sich eine beachtliche Kollektion zugelegt, auf die sie wirklich stolz ist. Und irgendwann, wenn sie mal erwachsen ist, also so richtig erwachsen, dann würde sie vielleicht als Rechtsanwaltsgehilfin arbeiten. Aber das alles hat ja noch Zeit. Jetzt ist sie jung, möchte ihr Leben genießen und jede einzelne Sekunde davon auskosten, nicht daran denken, was morgen oder übermorgen sein könnte. Als Anna und zwei ihrer Freunde am 15. September 2017 in ihren Wagen steigen, wissen sie genau, was sie tun werden. Es ist Freitagabend, endlich Wochenende. Und sie tun das, was sie eigentlich jedes Wochenende machen. Und manchmal auch unter der Woche. Sie würden sich in ihr Auto setzen, einfach durchs Viertel fahren, die Musik so richtig laut aufdrehen und sich dann einen abgelegenen Ort suchen, an dem sie chillen können. Ja, so verbringen Anna und ihre Freunde am liebsten ihre freien Stunden. Mit einem Auto auf irgendeinem Parkplatz oder Park, mit Musik, Lachen. Und ja, manchmal teilen sie sich neben einer Flasche Cola auch einen Joint. Als sie gegen 19.30 Uhr auf einem Schotterweg kurz vor dem Calvert Vaux Park entlangfahren, sich eine ruhige Ecke für den Ausklang des heutigen Abends suchen, fällt Anna ein Wagen auf. Es ist ein schwarzer Van mit getönten Scheiben. Er steht parkend am Rand des Weges, die Lichter sind aus. Es braucht nur den Bruchteil einer Sekunde, bis Anna versteht, um was für einen Wagen es sich handeln könnte. Ihr Blick fährt auf den Beifahrersitz. Sie schaut ihre Freunde an. Wollen wir wetten, dass das Polizisten sind? Eine Wette, die Anna in jedem Fall gewonnen hätte. Denn kaum bringt sie ihr Fahrzeug zum Stehen, sieht sie im Rückspiegel, wie sich die Scheinwerfer des Vans erleuchten, er aus der Parkposition bewegt wird und wenige Augenblicke später neben Anna zum Stehen kommt. Zwei Männer, beide fast 1,90 groß, breit gebaut, bauen sich neben ihrem Wagen auf und präsentieren ihre blau-goldenen Polizeimarken. Eine Marke, die für Autorität, für Respekt und für Sicherheit steht und natürlich auch eindeutig klar machen soll, in welcher Rolle sie hier vor Anna und ihren Freunden stehen. Denn ohne die Marke und ohne Annas Gespür wäre es nicht ganz so einfach gewesen, die beiden nicht uniformierten Männer eindeutig als Polizisten oder genauer gesagt Detectives zu identifizieren. Eddie Martins und Richard Hall, NYPD, stellen sich die beiden vor. Und sie hätten da mal ein paar Fragen. Anna blickt ruhig, aber auch ein bisschen nervös durch das heruntergekurbelte Fenster. Sie spürt einen leichten Luftzug im Gesicht. Es ist warm draußen. Die Temperaturen hatten sich zwar auf 23 Grad heruntergekühlt, aber der Schweiß klebt ihr dennoch am ganzen Körper. Anna richtet sich ihren BH, der im Laufe des Tages eine ganz schön ungemütliche Position angenommen hat. Unbewusst die Handlung, die wohl viele Menschen auch nur allzu gut kennen, die jedoch ganz bewusst von den Polizisten wahrgenommen wird. Ob sie da etwas versteckt hätte, fragen die beiden mit hochgezogener Braue. Anna schüttelt den Kopf. Nein, es ist bloß ihr BH. Was für eine absurde Frage, ergänzt sie in ihrem Kopf. Eine direkte Antwort von einer direkten Anna, der Hall und Martins jedoch nicht zu glauben scheinen. Na, dann zeig uns das doch. Stille. Dann raus aus dem Wagen. Jetzt. Keine Widerworte. Nicht von Anna, nicht von ihren Freunden. Wortlos steigen sie aus dem Auto. Bevor wir jetzt den ganzen Wagen durchsuchen, sag uns einfach, was wir finden werden. Das ist besser für alle Beteiligten. Anna, wieder ganz direkt und ehrlich, erklärt, dass sie etwa 14 Gramm Gras im Wagen hat und 2 Tabletten Clonazepam, einem krampflösenden Medikament, das unter anderem bei Epilepsie verschrieben wird. Keine weiteren Fragen werden gestellt, denn jetzt folgen nur noch Aufforderungen. Hände hinter den Rücken, sofort. Der Ton ist rau. Nur noch rauer sind die Handschellen, die jetzt ihre Handgelenke zieren. Anna versteht die Welt nicht mehr, schaut ihre Freunde, denen diese Aufforderungen scheinbar nicht galten, schockiert an. Was zum Henker ist hier los? Sie, die 14 Gramm Gras dabei hat, wird gerade in Handschellen gelegt und ihr Kumpel, der ein ganzes Sammelsurium an Drogen im Rucksack hat, wird von den Polizisten aufgefordert zu gehen? Sie schluckt. Sie würde nichts sagen. Natürlich würde sie daraus keine Grundsatzdiskussion machen und ihren Freund verpfeifen. Alles gut. Was kann schon Schlimmes passieren? Seit 2014 werden Polizisten im Bundesstaat New York dazu angehalten, keine Inhaftierungen wegen Besitzes von Marihuana vorzunehmen, sondern stattdessen Bußgelder zu verhängen. Und genau davon geht Anna auch aus. Sie fährt aufs Revier, bekommt eine Rechnung für ihr Vergehen und darf nach Hause und das dann ihren Eltern erklären. Ganz toll. So hatte sie sich ihren Abend eigentlich nicht vorgestellt. Auch nicht, dass, wenn es mal so weit käme, sie alleine zurückbleiben würde, ohne ihre Freunde, die doch im selben Wagen saßen. Es kam ihr etwas komisch vor, dass sie ihre Freunde wegschicken sollte, ihnen ausdrücklich klar machen sollte, dem Van nicht zu folgen. Aber sie dachte sich nichts dabei. Das sind doch Polizisten. Autorität, Respekt, Sicherheit. Aber so, wie sie sich den Verlauf der Geschehnisse vorgestellt hat, wird es nicht kommen. Anna wird ihre Erfahrung ganz anders schildern, wird nicht ein Bußgeldbescheid in den Händen halten. Ihre Hände werden zittern, wenn sie berichtet, was ab dem Moment geschah, als sie auf der Rückbank des dunklen Vans Platz genommen hat. Es ist Eddie Martins, der sich neben Anna setzt. Sein Kollege Detective Hall setzt sich ans Steuer. Die Handschellen sind ganz schön eng, sagt Anna halb flehend, halb vorwurfsvoll. Und ohne ein Wort zu sagen, lockert er die Handschellen, nur um sie dann mit einem Schwung noch fester zusammenzudrücken. Autsch! Was soll das? Erschrocken blickt sie in die Augen des Detectives neben ihr. Was würdest du tun, damit das hier alles keine Konsequenzen für dich hat? Anna versteht nicht und irgendwie tut sie es doch. Sie ahnt es zumindest, will es nicht wahrhaben. Sie denkt an den komischen Kommentar mit dem BH. Und jetzt sieht sie eine Hand, die seine Hose öffnet, während die andere sie an den Haaren greift und gewaltvoll zu sich hinunterzieht und erst wieder loslässt, wenn er es für richtig befindet. »Hast du deine Tage?«, fragt er dann. Anna nickt. Sie lügt. Und doch nickt sie so sehr, so verzweifelt, wie sie es wohl noch nie zuvor in ihrem Leben getan hat. »Ja, ich habe meine Tage.« Jede Lüge hätte sie jetzt erzählt, damit es nicht weitergeht. Damit es nicht noch schlimmer wird. aber das wird es. Unter ständiger Beobachtung von Detective Hall aus dem Rückspiegel wird Anna nun weiter vergewaltigt. Der Wagen in stetiger Bewegung hält erst dann, als die beiden Männer stumm entscheiden, dass es nun Zeit wäre zu tauschen. Auch Detective Hall zieht Anna zu sich hinunter und zwingt sie, ihn oral zu befriedigen. Während der ganzen Fahrt schreit Anna. Sie weint, sagt Nein, immer und immer wieder. Verkrampft, versucht sich zu wehren, aber kann gegen die Kraft der ihr überlegenen Männer nichts tun. Sie spürt die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens, körperlich und mental. Nach etwa einer Stunde steht der Wagen erneut. Die Tür öffnet sich und die Polizisten schieben Anna aus dem Auto auf den Seitenstreifen einer verlassenen Straße, unweit des Parks, in dem alles begonnen hatte. Sie steht da, einsam, allein, traumatisiert, hält ihre Arme um den Oberkörper geschlungen. Eine Überwachungskamera zeichnet diese Szene auf, zeigt, dass Anna einfach nur dasteht, wie benommen. Bevor sie beginnt, die Straße hinunterzulaufen, ohne richtiges Ziel, ohne einen Plan. Alleine mit den Gedanken und den Gefühlen. Irgendwann fragt sie einen Passanten nach einem Telefon und ruft einen ihrer Freunde an. Als dieser sie schließlich antrifft, ist er schockiert. Anna ist blass, die Haare sind zerzaust, ihr Blick ist leer. Und sie sagt immer wieder nur die gleichen Worte. Sie haben mich gefickt. Nachdem Anna ihren Freunden im Detail schildert, was passiert ist, entscheiden sie gemeinsam, dass es das Beste ist, sofort mit ihren Eltern zu sprechen. Sie müssen wissen, was ihr da angetan wurde. Und sie müssen etwas dagegen tun. Diese beiden Männer dürfen nicht damit durchkommen. Dem stimmen ihre Eltern zu und bringen sie noch in derselben Nacht in ein Krankenhaus, damit sie untersucht werden kann. Ein Rape-Kit wird zusammengestellt. Proben aus ihrer Vagina und ihrem Mund werden entnommen. Verletzungen an Handgelenken und Beinen werden notiert. Dazu wird Anna befragt, muss immer wieder ganz genau schildern, was passiert ist. Nichts darf sie weglassen oder beschönigen. Jede Sekunde der wohl schlimmsten Stunde ihres Lebens muss Anna wiedergeben. Immer und immer wieder. Und das nicht nur dem Krankenhauspersonal gegenüber. Denn diese haben natürlich auch die Polizei verständigt, die nun ebenfalls in Annas Krankenzimmer Platz genommen hat. Sie glauben, dass Anna sexuell missbraucht wurde. Aber woher will sie bitte wissen, dass es wirklich Polizisten waren? Es könnte doch irgendjemand gewesen sein, der sie einfach angelogen hat. Also direkt davon auszugehen, dass es auch echte Polizisten waren, finden sie jetzt eher lächerlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie lachen darüber. Anna, die sich wehrt, die in 8 Stunden mit zig Menschen spricht und immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss, betont, es waren echte Polizisten mit echten Marken, echten Handschellen, echtem Polizeiauto. Das scheinen sich die anderen Polizisten einfach nicht vorstellen zu können. Ihre Kollegen? Nein, das kann nicht sein. Die beiden haben doch auch niemandem festgenommen an dem Tag. Sie haben das überprüft. Keine Festnahme, keine Kontrolle wurde von Martins oder Hall gemeldet. Nein, es muss eine andere Erklärung geben. Eine Erklärung, die nur noch schwieriger zu finden sein wird, als sich herausstellt, dass man Sperma gefunden hat und die daraus gewonnene DNA zweifelslos von Eddie Martins und Richard Hall ist. Was ist nun die Erklärung für diese Tat? Was möchte die Polizei mit diesen Erkenntnissen anstellen? Wird es Ermittlungen geben? Werden die beiden festgenommen? Als 3 Tage nach dem Vorfall keine einzige dieser Fragen beantwortet wird, ist Anna fassungslos. Was fehlt ihnen denn noch? Oder wird es jemals genug geben, damit es Konsequenzen gibt? Anna entscheidet in diesem Moment, sich die Kontrolle zurückzuholen. Nicht zu warten, bis etwas geschieht, sondern sie zu zwingen zu handeln. Sie will ihre Geschichte öffentlich machen. Und wo ginge das besser als bei Twitter? Diese korrupten Cops, ich hoffe, ich muss nie wieder einen von ihnen sehen. Was wäre, wenn das eurer Tochter passiert wäre? In Tweets teilt Anna ihre Geschichte, die sie zuvor nur engen Freunden und ihren Eltern anvertraut hat. Aber jetzt eröffnet sie die Geschichte für die ganze Welt. Als ein Facebook-Freund sie darauf anspricht, fragt, ob sie denn genug Beweise hat, dass es wirklich eine Vergewaltigung war und nicht einvernehmlicher Sex, antwortet Anna: Hör mal, das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Das waren Polizisten im Dienst. Das ist doch nicht rechtens. Das sind die Menschen, die wir rufen, damit sie uns beschützen, nicht damit sie Sex mit uns haben. Was Anna beim Tippen dieser Worte nicht weiß, ist, dass es leider doch einen Unterschied macht und dass ihr Fall eine sehr dunkle Grauzone im Rechtssystem der USA aufdeckt. Denn es gibt kein Gesetz, das Polizisten im Dienst verbietet, einvernehmlichen Sex mit festgenommenen Personen zu haben. Obwohl ein solcher Sachverhalt zum Beispiel bei Justizvollzugsbeamten und Inhaftierten eindeutig verboten ist, wurde diese Regelung nicht auf Polizisten ausgeweitet. Und da es eben kein Gesetz gibt, kann man sich wohl vorstellen, was die Erklärungsversuche bei derartigen Vorwürfen sind. Auch in Annas Fall. Denn die beiden Detectives streiten nicht ab, mit ihr sexuell aktiv gewesen zu sein. Zu keinem Zeitpunkt verneinen sie es. Aber das alles wäre natürlich einvernehmlich gewesen. Nein, es war eigentlich sogar Annas Idee. Sie hatte die beiden quasi verführt. Das ist die Version, von der sie nicht abkommen werden. Was die Details angeht, halten sie sich jedoch bedeckt. Ahnen wohl, dass alles, was sie darüber hinaus sagen würden, gegen sie verwendet werden kann. Und da sie ja auch die Beschuldigten sind, ist es nicht ihre Aufgabe, ihre Unschuld zu beweisen, sondern an Anna und der Staatsanwaltschaft eindeutig nachzuweisen, dass es nicht so gewesen sein kann und Anna das auch beweisen kann. Aber wie beweist man mangelnde Zustimmung? Was kann man anführen, wenn die Beweise, die man hat, also Sperma, DNA, Verletzung, so auch von einvernehmlichem Sex stammen könnten und deswegen scheinbar überhaupt nichts zählen? Es ist Aussage gegen Aussage, wie so oft bei Fällen von sexuellem Missbrauch. Aber das hier ist doch ganz anders. Es ist glasklar, zumindest für Anna. Sie wurde festgenommen, ihr wurden Handschellen angelegt. Zwei ihr körperlich deutlich überlegene Männer haben sie in ihren Wagen verfrachtet. In welchem Universum wäre in dieser Situation Raum für freie Willensäußerung? Selbst wenn sie es still hingenommen hätte und Anna macht klar, das hat sie nicht. Sie hat sich gewehrt, hat mehrfach Nein gesagt. Wie kann man da von Zustimmung sprechen? Sie hat das Ganze initiiert? Wofür? Damit sie keine Strafe zahlen muss für das bisschen Marihuana? Damit sie es vor ihren Eltern verheimlichen kann, erwischt worden zu sein? Was ein Quatsch. Als Anna im November 2017 hört, dass die beiden Polizisten von der Staatsanwaltschaft in insgesamt 43 Punkten angeklagt werden, darunter Vergewaltigung und Kidnapping, und daraufhin auch aus dem Dienst ausscheiden, kann sie zum ersten Mal aufatmen. Wie oft hatte sie wütende Tweets verfasst, hatte ihre Geschichte immer wieder auf Social Media geteilt, damit dieses Thema ernst genommen wird und sie eine Stimme für andere Betroffene sein kann. Hat sich Beleidigung anhören dürfen von irgendwelchen Menschen, die der Überzeugung sind, dass die Polizei fehlerfrei und unantastbar ist und dass sie es ja gewollt haben muss. Ihre Stimme ist laut, so laut sie nur sein kann. Ihre Tweets wütend, denn sie ist wütend. Aber sie hat auch Angst. Angst bei jedem Streifenwagen, der an ihrem Haus vorbeifährt. Angst, wenn sie einen Mann in Uniform auf der Straße sieht. Angst, die hoffentlich bald vorbei sein wird, wenn die beiden vor Gericht stehen und endlich die Strafe bekommen, die sie verdienen. Als Anna von ihrem Anwalt kontaktiert wird und die beiden anfangen, sich auf die beginnende Anhörung vorzubereiten, möchte sie eins vorab klarstellen. Sie wird keine stille Beobachterin sein. Sie weiß, dass es schlauer wäre, zu schweigen und ihn seinen Job machen zu lassen und nicht weiter zu tweeten, aber das kann und will sie nicht. Und ihr Anwalt hätte das auch nicht von ihr erwartet. Ja, das ist vielleicht nicht die gängige Praxis, aber dieser Fall ist auch wahrlich keine Routine. Annas Social-Media-Auftritt hat unfassbare Wellen geschlagen. Andere Frauen teilten ihre Erfahrungen mit der Polizei und hatten erstmals den Mut, auch ihre Geschichten zu teilen. Menschen demonstrieren für Anna, halten Banner in den Händen, auf denen ihre Meinung klar und deutlich steht. Wir glauben dir. Ja, vielleicht wäre es klüger gewesen, das Ganze rationaler zu betrachten. Aber dieser Fall ist alles andere als rational. Er ist emotional. Und das würde er auch bleiben. Und Anna hatte nicht einmal gewusst, wie emotional der Weg zur Gerechtigkeit für sie sein würde. Denn niemals hatte sie daran geglaubt, dass, obwohl es Martins und Hall sind, die auf der Anklagebank sitzen, es ihr Leben sein würde, das ganz genau unter die Lupe genommen wird. Sie hatte ihre Posts nicht gelöscht, ihr Social Media nicht zensiert, denn niemals hätte sie gedacht, dass Posts aus einer Zeit, als sie 13 Jahre alt war, für diesen Prozess relevant sein würden. Aber genau so ist es. Denn die Verteidigung der beiden Männer will eines ganz klar machen. Anna ist keine glaubwürdige Zeugin und ihr Lebensstil untermauert die Aussagen ihrer Mandanten, dass sie freiwillig Sex mit ihnen hatte. Bei den Vorbereitungen zum Prozess wird ein Foto nach dem nächsten analysiert, um festzustellen, welche davon als Beweismittel zugelassen werden können. Ihre ganze Facebook-Pinnwand wird chronologisch durchgegangen. Und nicht nur die Fotos, auch ihre Kommentare, ihre Tweets, ihre Krankenakte bei ihrer Frauenärztin wird Wort für Wort durchgegangen. Ein Foto im Bikini, eins im hautengen Kleid, ein Foto auf einer Pornomesse, ein Post, als sie 13 war und über ihre ersten sexuellen Erfahrungen gesprochen hat, Videos nach dem Vorfall, in denen sie feiert und Gras raucht, Kommentare, in denen sie mit ihrem 50 Millionen Zivilprozess, der parallel zum Gerichtsprozess stattfindet, prahlt. Die Verteidigung stellt klar, so verhält sich doch kein traumatisiertes, depressives Opfer. Nein, alle ihre Schilderungen, alle ihre Vorwürfe sind nicht mehr als Lügen. Ein Versuch, sich zu bereichern und nach Aufmerksamkeit zu streben. Und dass Anna lügt, hat man doch bereits in einigen Anhörungen klar und deutlich feststellen können. Warum weiß sie zum Beispiel nicht mehr, ob sie einen Rock oder eine Jogginghose anhatte? Sie hatte 5-mal gesagt, es war ein Rock. Dabei wissen wir mittlerweile doch, dass es eine Hose war. Warum weichen ihre Ausführungen der gefahrenen Route während des Vorfalls so weit ab? Die Route, die sie beschrieben hat, kann so gar nicht stimmen. Schließlich haben das die Analysen der Funkmäste klar und deutlich bestätigt. Und sie war sich ja nicht einmal sicher, welcher der beiden Männer sie nun aufgefordert hatte, den BH auszuziehen. In welcher Tasche sie ihr Handy hatte. Und der größte Beweis, vor einer Grand Jury hatte sie eine Falschaussage getätigt, als sie bestätigte, Drogen in ihrem BH gehabt zu haben, obwohl sie dies zuvor verneint hatte. Das alleine wäre ja eine Straftat in sich. Monatelang darf sich Anna anhören, warum ihre Fotos, ihre Posts sie zu keiner Überlebenden sexueller Gewalt machen. Warum die Abweichung in den Schilderungen der wohl traumatischsten Erfahrung ihres Lebens sie als Lügnerin entlarven. Immer wieder bricht Anna, die sich sonst so stark und direkt gibt, in Tränen aus. Warum ist es überhaupt von Bedeutung, was ich mal gepostet habe oder poste? Warum ist es wichtig, dass ich feiern gehe und mich gerne freizügig kleide? Warum gibt es nur ein Bild des perfekten Opfers und ein Regelbuch, dem man zu folgen hat? Denn sonst ist man keins. Im März 2018 wird aufgrund von Annas Fall ein Gesetz verabschiedet, das Geschlechtsverkehr zwischen Polizeibeamten und festgenommenen Personen verbietet und unter Strafe stellt. Ab diesem Moment wäre ein Fall wie der von Anna klar als sexueller Missbrauch gekennzeichnet. Aber Gesetze lassen sich leider nicht rückwirkend anwenden. Und das stellt die Staatsanwaltschaft vor ein großes Problem. Sie glauben Anna zwar, sind sich sicher, mit der Anklage die richtige Entscheidung getroffen zu haben, aber die Vorwürfe gegen sie lasten schwer. Denn ja, sie widerspricht sich, weicht ab. Und ob sie das tut, weil sie traumatisiert ist oder weil sie lügt, ist vor Gericht fast egal. Ihre Geschichte weicht ab, egal warum. Und das macht sie nicht unbedingt zu einer glaubwürdigen Zeugin. Und dabei ist sie doch ihre wichtigste und einzige Zeugin. Sie in den Zeugenstand zu rufen, ihre Aussagen noch genauer untersuchen zu lassen, das scheint mit jedem Monat immer riskanter zu werden. Im Januar 2019 verfasst die Staatsanwaltschaft einen Brief an den Richter, in dem sie darum bitten, den Fall aufgrund seiner Komplexität an eine höhere Instanz abzugeben. Außerdem sei ihnen zugetragen worden, dass eine Staatsanwältin aus ihrem Bezirk eine Affäre mit einem der beiden Angeklagten hatte. Sie habe zwar nicht an dem Fall gearbeitet, dennoch möchten sie deshalb sicherheitshalber den Fall abgeben. Sie sehen sich außerdem nicht imstande dazu, vor Gericht zu gehen, weil sie Anna nicht länger als Zeugin aufrufen möchten. Der Richter gibt dieser Bitte nicht statt und zwingt die Staatsanwaltschaft damit zu einer Entscheidung. Im März 2019 veröffentlichen sie eine Stellungnahme, in dem sie eine Vielzahl der Anklagepunkte fallen lassen. In der neuen Anklage fassen sie folgende Vorwürfe zusammen. 2 Fälle von Bestechung und insgesamt 11 Fälle von Amtsvergehen. Keine Rede von Vergewaltigung, keine vom Kidnapping. Stattdessen wird ein Bild gemalt, in dem Anna die beiden mit sexuellen Avancen bestochen hat und sie diese lediglich angenommen haben. Aus möglichen 25 Jahren Haft, die ihnen zuvor gedroht hatten, werden nun 2 bis 7 Jahre. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass sie immer noch für Gerechtigkeit sorgen möchten, dies aber nur in den Punkten tun können, die sie auch nachweisen können. Aufgrund von Abweichungen in der Aussage ihrer Zeugin sehen sie sich nicht imstande, die Vergewaltigung zweifelsfrei nachzuweisen. Für die Verteidigung ein wahrer Gewinn. Nicht nur wegen der nun deutlich niedrigeren Vergehen, sondern weil sich die Staatsanwaltschaft damit selbst widerspricht. Laut ihrer Version war dies eine Vergewaltigung. Die Bestechung stand nie im Raum. Wie möchten Sie nun also ganz plötzlich nachweisen, dass Anna, die selbst immerzu ausgesagt hat, dass absolut nichts von ihr ausging, ganz plötzlich dieses unmoralische Angebot gemacht hat? Und ist das nicht auch ein Eingeständnis, dass Sie Ihrer eigenen Hauptzeuge nicht glauben? Ein Witz. Für Anna ist das aber alles andere als lustig. Für sie ist es ein Schlag ins Gesicht. Die offizielle Bestätigung, dass man ihr wirklich nicht glaubt. Zumindest die Justiz ihr nicht glaubt. Denn da draußen sind immer noch unfassbar viele Menschen, die ihr gut zureden, die sie unterstützen und für die Anna ein Sprachrohr geworden ist. Sie ist der Grund, warum sie sich gehört fühlen. Und deswegen steht Anna mit ihrer Frustration, mit ihrer Wut auf diese Entscheidung auch nicht alleine da. Fuck the system, tweetet sie. Menschen teilen und liken diesen kleinen Einblick in ihre Gedanken. Sie sehen die Wut, sehen aber nicht die Verzweiflung, die Hilflosigkeit hinter dem Profil. Anna verlässt das Haus nicht mehr, hat Depressionen, findet kaum etwas, wofür sie sich richtig begeistern kann. Und dabei hat der Prozess ja noch nicht einmal begonnen. Das wird er auch nie.
Im August 2019 gehen die beiden Angeklagten im stillen Kämmerlein, denn Annas Anwalt und sie wussten nichts davon, ein Plea-Deal ein. Sie bekennen sich in allen Anklagepunkten für schuldig, würden aber mit einem niedrigeren Strafmaß belohnt werden. Und das Strafmaß wird dann von Richter Chan verkündet. Er verurteilt die beiden zu 5 Jahren auf Bewährung. Eine Haftstrafe sei in diesem Fall nicht angemessen, da es auf beiden Seiten kriminelles Verhalten gab und das Opfer, er korrigiert sich, die Anklagende, sich immer wieder widersprochen hat und wirklich kein glaubwürdiges Statement abgeben konnte. Es ist übrigens nicht die erste kontroverse Entscheidung, die Richter Chan in seiner Karriere getroffen hat. 2 Jahre zuvor hatte er das gleiche Strafmaß bei einem Polizisten angewandt, der einen schwarzen Mann im Dunkeln erschossen hatte. Akai Gurley hatte lediglich den Hausflur seines Wohnkomplexes betreten und dabei Geräusche verursacht, die Peter Liang so erschrocken haben, dass er einfach auf ihn geschossen hat. 5 Jahre auf Bewährung für das Leben eines unschuldigen Mannes. Am Ende dieses Termins vor Gericht wenden sich die beiden Angeklagten zu Wort. Sie entschuldigen sich bei ihren eigenen Familien und stellen klar, dass Anna gelogen hat. Die Wahrheit ist, dass wir das nicht getan haben. Aber wir zahlen den Preis dafür. Du bist eine Lügnerin. Du hast diese Lüge erschaffen, damit du uns auf 50 Millionen Dollar verklagen kannst. Nur du, ich und Eddie wissen, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Deine Version der Geschehnisse ist eine Lüge. Du bist eine Schande für die MeToo-Bewegung. Fuck the justice system. LMFAO, shit's a joke. Das ist Annas Antwort darauf. Sie haben sie von Anfang an wie eine Angeklagte behandelt, haben geslutshamed, gewictimblamed, haben alles getan, um sie zu diskreditieren. Warum ist es wichtig, was ich anhatte, was ich poste, was ich in meiner Freizeit tue? Was hatte das alles mit ihrem Fall zu tun? Es tut weh. Ich habe viele Drogen in dieser Zeit genommen, damit ich nicht mehr an alles denken muss, damit ich nichts mehr fühle. Ich habe mich so sehr vor mir selbst geekelt, das sagt Anna. Aber heute hat sie ihren ganz eigenen Weg gefunden, mit diesen Gefühlen klarzukommen. Sie arbeitet als Tänzerin in einem Stripclub, verdient außerdem Geld auf OnlyFans. Es ist komisch, sagt sie selbst, aber diese Arbeit war wie eine Therapie für sie. Sie hat sich die Kontrolle über ihren Körper zurückgeholt, kann wieder stolz darauf sein. Denn sie liebt ihren Job und sie wird sich von keinem sagen lassen, ob das nun richtig oder falsch ist. In den letzten 10 Jahren wurden über 2200 Polizisten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch festgenommen in den USA. Zum Zeitpunkt der angeblichen Tat war es in 35 Bundesstaaten legal für Polizisten, Sex mit festgenommenen Personen zu haben. Seit diesem Jahr ist es in allen Bundesstaaten illegal.
Wow, erstmal. Ich finde, es ist so ein krasser Fall. Sehr, also kurz, aber unglaublich eindrücklich fand ich das, auch wie du es geschildert hast. Und ich muss sagen, ich kannte den Fall schon von BuzzFeed. Das heißt, ich habe ihn damals vor ein paar Jahren, das glaube ich, so immer am Rande mitverfolgt. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war die ganze Zeit so, obwohl ich ja das eigentlich schon grob kannte, man ist die ganze Zeit so total schockiert und gleichzeitig sind so viele Momente, wie es zum Beispiel darum geht, dass sie nicht das in Anführungsstrichen perfekte Opfer ist etc., dass sie sich an bestimmte Details nicht mehr richtig erinnert hat und so, dass das einem so bekannt vorkommt aus so vielen Fällen, wo wir Frauen haben, wo gesagt wird, ja, aber mit 13 hast du das gepostet und oh mein Gott, du hattest schon mal Sex in deinem Leben, na dann kannst du ja nicht vergewaltigt worden sein und so viele Aussagen, die mehr oder weniger in so vielen Situationen vorkommen und die man immer wieder hört. Und es ist immer wieder so schockierend, dass so etwas, wie wir in diesem Fall sehen, auch durchgeht. Und die Tatsache, dass Polizisten oder theoretisch auch Polizistinnen mit Menschen, die sie in Gewahrsam haben, Sex haben dürfen.
Ja.
Und dass das legal war. Und was ich auch total schockierend war, war am Schluss, als es um das Strafmaß ging, dass die Tatsache, dass Anna Drogen dabei hatte und falsche Aussagen getätigt hatten, wie kann das Einfluss aufs Strafmaß haben?
Das ergibt, also ich habe auch so viele Punkte irgendwie, über die wir auch reden können, die mich auch so doll aufgeregt haben. BuzzFeed ist tatsächlich auch eine meiner Quellen gewesen, weil, und das ist, und deswegen ist der Fall auch vielleicht nicht so lang, wie wir es ja manchmal sonst machen, weil es nicht so besonders viel zu dem Fall gibt. Denn Anna selbst hat zwar getweetet, aber hat kaum Interviews gegeben. Eins davon war mit BuzzFeed und ein weiteres mit BBC,
Dazu sage ich euch auch nochmal was. Das heißt, man hat relativ wenig ihrer eigenen Eindrücke und alles andere, was man hat, auch die Prozesse, die ganzen Dokumente gibt es nicht. Und ihr echter Name wird zum Beispiel auch nicht veröffentlicht. Also es ist viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit halt auch besprochen worden. Und obwohl es eben nicht so viel Informationen gab und der jetzt vielleicht ein bisschen kürzer ist, war mir das aber super wichtig, den Fall zu machen, weil mich so vieles daran schockiert hat und ich das Gefühl habe, dass es auch super wichtig, darüber zu reden und auch immer wieder zu reden. Und genau das, was du gesagt hast, weil man diese Sätze, weil man dieses Victim-Blaming, weil man diese Kommentare, die sie sich anhören musste, immer noch hört. Dass Menschen, ja, und gerade dieses Szenario, dass eine Frau, die sagt, sie wurde Opfer oder ist Überlebende von sexualisierter Gewalt, dass die sich zum Beispiel freizügig kleidet. Dieses Ding, dass so viel, für so viel Aufsehen sorgt, weil man das nicht verstehen kann, wie das zusammenpasst. Und gerade das regt mich richtig auf, weil ich mir denke, genau das, was Anna gesagt hat, es ist ihr Körper, es ist alles, was sie damit machen möchte, ist richtig. Und nur eben, und es gibt nicht das perfekte Opfer oder die perfekte Überlebende. Das gibt es nicht. Es gibt nicht richtiges und falsches Verhalten. Und das, also ich weiß nicht, ich fand das wieder so schlimm.
Ich muss sagen, was ich total beeindruckend fand, ist, wie mutig sie war. Also erstmal fand ich es toll, dass ihre Freunde, die sie da aufgegabelt haben, auch sofort bei ihr waren, gesagt haben, hey, lass uns mit deinen Eltern reden, dass die Eltern, dass alle sie aus ihrem Umfeld sofort aufgefangen haben und sie unterstützt haben und mit ihr ins Krankenhaus gefahren sind. Das fand ich erstmal total toll. Sollte Standard sein, ist es aber leider nicht. Haben wir schon in anderen Fällen gehabt. Umso erschreckender fand ich dann die Tatsache, dass du, als du geschildert hast, dass sie im Krankenhaus war, selbst als die Polizisten oder Polizistinnen, ich weiß nicht, wer da hingeschickt wurde, sich sicher waren, dass sie vergewaltigt wurde, dass sie darüber gelacht haben.
Ja, sie haben gelacht.
Als sie gesagt haben, es sind Polizisten, dass sie ausgelacht haben und da schon angefangen haben mit diesem Victim-Blaming im Sinne von, naja, das ist ja ein bisschen naiv gedacht. Und das fand ich so krass, weil selbst wenn du ihr diesen Aspekt nicht geglaubt hättest, du kannst doch nicht über eine Frau, gerade wenn du dir sicher bist, dass sie vergewaltigt wurde, sie auslachen.
Ja.
Das ist ja so menschenverachtend.
Und diese Situation, wenn wir jetzt Anna und ihrer Mutter glauben, ihre Mutter war auch die ganze Zeit im Krankenhaus, war eigentlich sogar noch extremer. Ich habe sie runter, weil es ist ein bisschen dieses, also man weiß, dass der Besuch da war, aber viele Dinge, die Anna dann beschrieben hat, konnte man nicht beweisen. Deswegen das, was ich jetzt sage, ist nur Annas Aussage, wie die Situation im Krankenhaus war, weil sie hat es noch schlimmer beschrieben. Sie meinte, da waren bis zu 9 Polizisten an ihrem Bett, die sie nicht nur ausgelacht haben, sondern sie auch unter Druck gesetzt haben, dass sie nicht keine Anzeige machen soll. Zum Teil auch zum Beispiel auf Russisch geredet haben mit ihr. Ganz komisch, ganz seltsam. Und sie, ich will nicht sagen, vielleicht, sie meinte, es war eine bedrohliche Stimmung. Dass sie bedroht haben, sagt sie nicht. Aber dass es eine aggressive, bedrohliche Stimmung war, in der ihr stark angeraten wurde, sich das doch nochmal zu überlegen. Und ob es nicht vielleicht doch keine Polizisten waren.
Wenn du dir überlegst, dass sie gerade von 2 Polizisten vergewaltigt wurde und dann stehen auf einmal männliche Polizisten an ihrem Bett und reden auf sie ein und lachen. Und natürlich ist das bedrohlich.
Absolut. Und sie hat auch, und sie haben auch nicht locker gelassen, als sie auch geweint hat zum Beispiel, was ich auch so, das hat mir so richtig das Herz gebrochen, weil sie einfach so offensichtlich nach so einer Tat bist du ja einfach fertig. Du bist körperlich fertig, du bist psychisch fertig, du bist einfach fertig. Und dann, das ist alles in der Nacht halt, ne? Also da war, sie hatte keine Zeit für sich, keine Ruhe, sie hatte keine, sondern sie war ja ständig in Bewegung. Sie ist ja dann sofort nach Hause, sie sind sofort ins Krankenhaus gefahren, sie wurde sofort untersucht und dann eben belagert, sage ich jetzt mal, von Polizisten.
Was ich so seltsam finde auch an der Story der Verteidigung ist, dass sie quasi sagen, ja, sie wollte, dass sie kein Strafzettel bekommt.
Ja.
Deswegen hatte sie Sex, nur um danach nach Hause, also quasi ins Krankenhaus zu gehen und nach Hause zu gehen, um ein viel größeres Fass aufzumachen.
Ja. Eben. Das ergibt, also ich muss sagen, es ergibt sowieso für mich gar keinen Sinn. Ich möchte kurz vorweg sagen, ich glaube Anna zu 100%. Also alles, was jetzt vielleicht spekuliert wird, ist reine Spekulation und auch nicht das, was ich glaube. Aber selbst wenn man sich darauf einlassen würde, ich finde, für mich ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich mir dann auch denke, sie sagen ja, also sie ist dann dahin gekommen, hat quasi das jetzt angeboten oder Avancen gemacht, dass sie da Sex haben, hat ihre Freunde auch weggeschickt, müssen wir auch mal kurz überlegen, sie war ja mit ihren zwei Freunden da, hat ihre Freunde weggeschickt, dachte sich, ja, okay, ich gehe jetzt mit diesen zwei Polizisten mit und wir haben Sex. Und die Polizisten, die ja nichts Verbotenes getan haben, melden, also diese ganze Inhaftierung nicht, notieren das nicht, haben diese ganzen 11 Punkte von Amtsvergehen oder Fehlverhalten, das ist alles das. Das ist nur, dass sie nicht Protokoll gefolgt sind, wie man halt sich bei einer Festnahme verhält. Das heißt, sie haben nichts gemacht, haben sie alleine auf irgendeiner Straße ausgelassen. Also sie haben sie nicht mal aufs Revier gebracht oder so. Ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig, ehrlich gesagt. Da überhaupt mich drauf einzulassen, auf diese Version.
Also der Richter war ja dem Prozess dann quasi von Anfang an zugeteilt.
Ja, ja.
Ich frage mich, ob als die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir möchten bitte in eine höhere Instanz, dass sie wussten, was für einen Richter sie haben.
Oh, das kann sein.
Also dass sie vielleicht gedacht haben, wir haben hier einen Richter, bei dem wir keine Chance haben, einfach wenn wir uns auch die Vorgeschichte seiner Entscheidung angucken.
Ich glaube auch, dass auf jeden Fall, was diesen Brief anging, da deutlich mehr zwischen den Zeilen stand, als wirklich so, hey, wir haben hier so ein paar Bedenken, das und das. Ich glaube, dass da viel mitgespielt hat, dass sie diesen Fall abgeben wollten, um ihm eine realistischere Chance zu geben, weil sie auch das Gefühl hatten, und das ist auch so das Thema, diese, also das wird ganz oft diskutiert, ob sie vielleicht ein bisschen zu schnell waren mit ihrer Anklage und ob sie einem Druck vielleicht nachgegeben haben der Öffentlichkeit, ob sie deswegen so schnell gehandelt haben und dann dementsprechend vielleicht nicht genug Zeit hatten, sich auch ordentlich vorzubereiten und vielleicht auch Anna ordentlich vorzubereiten. Und damit meine ich wirklich einfach nur vorbereiten, so hey, wir müssen sicher gehen, dass wir eine Geschichte haben, dass wir daran bleiben, weil dass sie sich an das erinnert, ist ja erstmal nur menschlich. Also wir wissen das auch, aber Experten sagen ja auch, sexueller Missbrauch führt ganz oft zu PTSD, also zu so einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und davon und Anzeichen dafür können eben sein, dass deine Erinnerung nicht mehr die beste ist an die Geschehnisse oder dass Details für dich nicht mehr ganz klar sind. Also das ist alles erstmal sehr menschlich und sehr normal. Und die Aufgabe einer Staatsanwaltschaft wäre ja dann, deine Zeugin so gut vorzubereiten, dass sie in einem sicheren Rahmen ihre Aussage treffen kann. Und das, ich glaube, das war hier überhaupt nicht gegeben. Gerade wenn man sich überlegt, wie oft hier einfach nur über Fotos geredet wurde von ihr, von irgendwelchen Facebook-Fotos, wo sie im Bikini ist oder so.
Ich meine, natürlich muss man sich angucken, Glaubwürdigkeit von Zeugen und Zeuginnen. Aber dass hier am Ende das Opfer vor Gericht stand, statt der Täter,
weiß ich nicht. Anstatt, dass man sich ihre Leben anguckt, was die so gemacht haben in ihrem Leben.
Weil du hast ja gesagt, dass einer der beiden, Paul, meine ich? Nee.
Ja.
Eine Affäre mit der Staatsanwältin hatte, mit einer Staatsanwältin. Und dann frage ich mich halt auch so, das ist ja auch eigentlich so eine Verflechtung. Hm. Und ich meine natürlich, Staatsanwaltschaft, Polizei ist ja eng verknüpft. Aber das sind ja auch so Verknüpfungen, die potenziell problematisch sein können. Und dann frage ich mich, was da alles noch so hätte gefunden werden können, wenn man einfach mal geschaut hat. Denn die Tatsache, wie die anderen Polizisten gehandelt haben und wie die beiden auch gehandelt haben, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass das halt nicht jetzt mal so einmal passiert ist, weil es wirkt viel eher so, als wäre das halt so ein abgekartetes Spiel. Das, weil so dieses Vorgehen ist ja super spezifisch. Oh, sie sehen eine junge Frau, dann machen sie das. Das wirkt ja einstudiert.
Ja, und das hat Anna auch gesagt. Ihr erster Gedanke war, das haben sie nicht zum ersten Mal gemacht. Das alles so, es musste nichts abgesprochen werden zwischen den beiden. Wie du sagst, so einstudiert. Sie wussten, Blicke haben gereicht und sie wussten direkt so, was wir machen und wie es jetzt, was jetzt passieren wird. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu einem Punkt, der in der BBC 3 Doku, das ist eine Folge, die unter dem Titel ist Abused by Police. Und da geht es um Annas Fall, aber es geht auch um zwei, drei andere Frauen, die ebenfalls ihre Erfahrungen teilen. Und es werden auch mit Experten gesprochen und ehemaligen Polizisten, die dazu auch Stellung beziehen zum Beispiel. Und da habe ich so, also die haben auch so interessante Sachen gesagt zu dem, was du auch gesagt hast, dass erstmal, also wie gerade wie die anderen Polizisten reagiert haben, super gängig in der Polizei ist. Nicht mal, weil was das spezifische Vergehen angeht, sondern generell, was Fehler innerhalb der Polizei angeht. Und sie nennen es halt die die blaue Mauer des Schweigens quasi, die dann um alle Polizisten gehüllt wird, weil man eben auch sagt, so man verpfeift sich nicht, man, wenn jemand Fehler gemacht wird, das gemacht hat, wird es unter den Teppich gekehrt, wenn möglich. Und einer hat gesprochen, der quasi seine Aufgabe war, eben solchen Beschwerden innerhalb der Polizei nachzugehen, auch gesagt hat, sein Job war so schwer, weil gar nicht kooperiert wurde innerhalb der Polizei und es kaum Informationen gab, weil man wollte eben seinen Kollegen, seine Kollegin nicht verpfeifen, sozusagen. Mhm. Und erstmal super spannende Doku, würde ich jedem empfehlen. Unfassbar, also für mich auch unfassbar schrecklich anzuschauen, weil dass das kein Einzelfall ist, wissen wir ja durch die Zahl, ja, die ich am Ende schon gesagt habe, mit 2200. Aber wir können uns alle, glaube ich, vorstellen, wie groß da die Dunkelziffer auch ist. Und das sagen die Experten auch, weil dass man den Mut hat, überhaupt das anzusprechen, generell sexualisierte Gewalt, die man erfahren hat. Aber dann auch noch, dass es vielleicht von der Polizei kommt, ist ja auch noch eine Hemmschwelle mehr. Und sie haben noch zwei andere Fälle angesprochen, die ich auch nur ganz kurz beschreiben möchte. Und zwar hat eine Frau, auch eine Frau aus Chicago, sehr, sehr ähnliche Erfahrungen wie die von Anna geteilt. Bei ihr war es so, dass sie stark alkoholisiert war und auf dem Nachhauseweg war und von Polizisten in einem Streifenwagen angehalten wurde und ihr quasi angeboten wurde, sie nach Hause zu fahren. Und sie hatte das dann angenommen und hatte sich auf den Beifahrersitz gesetzt, weil sie ihr gesagt haben, nee, auf die Rückbank kommst du nur, wenn du festgenommen bist. Und wurde dann vergewaltigt von den beiden Polizisten. Und dann gab es noch eine andere Frau, die gesprochen hat, die von ihrer Erfahrung berichtet hat, weil sie mit 13 Jahren in die Sexarbeit gezwungen wurde und sie hauptsächlich Polizisten als Klienten, sage ich jetzt in Anführungszeichen, hatte. Das wären also eigentlich die Menschen gewesen, die sie ja quasi vor diesem Schicksal bewahren sollen, weil das, was sie tut, ist einfach illegal. Aber stattdessen sind zig Polizisten zu ihr gekommen, haben ihre Dienste, in Anführungszeichen, das ist ganz schlimm, weil sie einfach ein Kind war, aber waren da, haben sie vergewaltigt. Und das hat auch, als das rauskam, wurden auch unfassbar viele Polizisten entlassen, auch übrigens in sehr hohen Positionen. Fand ich auch super schlimm. Und das sind nur drei Schicksale. Und das sind nur Frauen, die auch an die Öffentlichkeit gehen damit.
Ja, ich bin einfach unglaublich, was heißt glücklich, aber wie gut es ist, dass es jetzt mittlerweile überall in den USA illegal ist und unter Strafe gestellt ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn es nicht passiert wäre und dass diese Gesetzesänderung bzw. Ergänzung vielleicht nicht gegeben hätte, dass der Fall von Anna dazu geführt hätte, dass Anzeigen dieser Delikte ganz, ganz stark gesunken wären.
Ja.
Weil stell dir vor, du wärst dann eine Frau, der sowas passiert, ein Mensch, dem sowas passiert. Und weil es sind ja nicht nur Frauen wahrscheinlich, die Opfer sind. Und, das wissen wir ja. Und stell dir vor, sowas passiert dir und dann googelst du, wie du vorgehen sollst und gibst einfach ein, vielleicht Vergewaltigung, Polizei, Opfer. Und dann kommt Annas Fall. Und du beschäftigst dich damit und du siehst, okay, krass, ihr wurde nicht geglaubt, obwohl sich alle dahinter gehängt haben. Was soll ich denn sagen? Weil ich finde, das Problem hierbei ist ja auch, dass wir wissen ja zum Beispiel, dass auch beispielsweise Sexarbeiterinnen, wie du halt gesagt hast, mit jetzt einer minderjährigen Zwangsprostituierten, die Freier hatte, die Polizisten waren, aber auch gerade in Ländern, wo Sexarbeit illegalisiert ist, die dann halt auch viel mit der Polizei zu tun haben, unfreiwilligerweise, und dann natürlich auch eine Opfergruppe sind, denen so wenig geglaubt wird oft und die so schutzlos sind und die so in diese Ecken der Gesellschaft oft durch diese Illegalität gedrängt werden. Und wenn dir dann etwas passiert, ist es halt total leicht, beispielsweise für einen Polizisten dann auch zu sagen, ja, nee, das hat sie gemacht. Und wahrscheinlich glauben viele Richter, die vorurteilsbehaftet sind, das dann auch noch, weil sie sich den Job angucken. Und anders als bei Anna ist es dann halt einfach für sie wahrscheinlich so, ja. Das ergibt Sinn, wenn du es glauben möchtest, kannst du es dann einfach ganz leicht glauben. Und das finde ich halt so schlimm auch. Deswegen diese Aussagen, weil wir halt wissen, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die halt so überproportional oft auch Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Und das sind oft Sexarbeiterinnen etc. Das heißt, dieses Denken ist halt umso gefährlicher, weil es ganzen Opfergruppen die Glaubwürdigkeit nimmt.
Absolut. Und genau deswegen kam ich ja eigentlich auf die Doku, das ist mir gerade wieder eingefallen. Ein Experte hat auch gesagt, dass man tatsächlich beobachten kann, wenn du Polizisten hast, wie jetzt in dem Fall, wo man das Gefühl zumindest hat oder Anna das Gefühl hatte, dass sie das nicht zum ersten Mal machen, dass das vielleicht was ist, was auch schon vorgekommen ist, dass sie sich eben genau diese Bevölkerungsgruppen bewusst aussuchen, dass das Menschen sind, die zum Beispiel Sexarbeit nachgehen oder Personen, die eben zum Beispiel Drogen konsumieren, die deshalb auch in einer Situation sind, in der natürlich ein Polizist auch deutlich mehr Druck ausüben kann. Also genau das, was hier passiert ist, weil du sagen kannst, naja, ich habe dich jetzt mit Drogen erwischt und dann, wie Anna es ja geschildert hat und dann sagen, so, was würdest du tun, damit das keine Konsequenzen für dich hat?
Und auch beim Richter, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, einfach dieses Aufwägen oder Aufwägen von 14 Gramm Gras gegen Vergewaltigung und mehreren Amtsvergehen. Ja. Dass eine Teenagerin Gras dabei hat und wir wissen, dass es die Anweisung gab, deswegen nicht mal mehr Menschen festzunehmen, wird dann halt auf eine Ebene gestellt und dagegen aufgewogen, dass hier zwei erwachsene Männer sind, die spezifisch geschult sind, die einen Eid geschworen haben, einen Amtseid. Ich finde es halt so schade, weil ich glaube, dieser Chorgeist, dieses Miteinander, diese blaue Mauer des Schweigens, die du angesprochen hast, ich finde das deswegen so bitter, weil wenn du dann als rechtschaffende Polizistin, als rechtschaffender Polizist da bist und du hast zum Beispiel ein Problem damit, hast du, glaube ich, ganz, ganz schwere Karten, weil du dann gleich als Nestbeschmutzer oder Nestbeschmutzerin giltst und dass das ganz viele Leute auch so zum Schweigen vielleicht bringt über Sachen, die in ihren eigenen Reihen passieren. Und wir haben das ja zum Beispiel, ich erinnere mich so ein bisschen an Deutschland, wo so rechtsradikale Dienstchats oder mit rechtsradikalen Messages und so gibt und wo dann oft die Leute, die quasi diese Sachen veröffentlichen oder sowas anzeigen, oft, das sind die, die es dann schwer haben.
Ja.
Würde mich, glaube ich, so sehr aufregen, dass es diese Leute gibt, die den Leuten, die wirklich helfen wollen, auch mit einem schlechten Ruf geben. Umso krasser ist dann diese Mauer des Schweigens, weil damit das ganze System sich ja weiterhält. Und du hast es ja auch angesprochen. Und das muss sich ja auch zwangsweise auch teilweise in höhere Etagen durchziehen.
Ich finde das vor allem auch super wichtig, was du sagst, weil es ist eben natürlich bei diesem ganzen Gespräch ging dann, wenn die Leute auf die Straße gingen, ging es natürlich auch viel um die beiden Polizisten explizit, aber natürlich auch gegen die ganze Polizei. Wie viele Leute dann auf die Straße gegangen sind und schafft die Polizei abgesagt haben. So. Und das ist natürlich, was du dir anhören musst, dann auch als Polizist, Polizistin, die ihren Job wahnsinnig gut macht.
Was ich dann so krass finde, ist, dass das dann von oben so gedeckt wird, statt zu sagen, wir sind wirklich hier, um Menschen zu helfen und eben die Gesellschaft sicherer zu machen. Deswegen gehen wir gegen die Leute in den eigenen Reihen vor und sehen auch, dass das auch unsere Feinde sind.
Polizisten,
die Menschen im Dienst vergewaltigen, sind auch...
Das sind Verbrecher.
Das sind Verbrecher in blauer Uniform.
Ja, natürlich.
Und das ist, glaube ich, so eine ganz krasse kognitive Dissonanz, die da vorherrscht. Dass viele auch wissen, aber dass halt diese Tatsache, dass du dann auf der einen Seite Verbrechen verfolgst und auf der anderen Seite Verbrechen unter den Tisch kehrst, so stark, dass
Na, das geht ja, genau. Das ist ja ein Widerspruch irgendwie in sich, aber wahrscheinlich begründet mit dieser Mauer, die ja auch über lange Zeit aufgebaut wird. Das ist ja wahrscheinlich eine richtig stabile Mauer, die man als Einzelner auch nicht aufbrechen kann oder als Einzelne, sondern da wirklich auch kollektiv wahrscheinlich was gegen gemacht werden muss.
Und das auch heißt von oben.
Ja, genau, von oben. Also wir wissen jetzt, dass das Verhalten der Polizisten tatsächlich in jedem Fall heutzutage ein Verbrechen wäre. Das heißt, wir müssten solche Gespräche in den USA zumindest auch nicht mehr führen. Was eigentlich auch krass ist, weil überleg mal, nur ein halbes Jahr später ist das, wofür sie so kämpft, illegal.
Aber das ist ja richtig gut.
Richtig gut, dass es da zumindest so ein Umdenken gab.
Und dass es auch nicht so ist, wir sind jetzt in einigen progressiven Staaten, sondern überall.
Genau, das wurde halt.
Das ist gar nicht so, dass es da gar keine Fragen gibt.
Ja. Und das ist halt wirklich ganz, ganz frisch von diesem Jahr. 2018 war es ja dann in New York und einzelne Bundesstaaten sind dann nachgezogen. Kansas ziemlich schnell danach. Aber jetzt ist es halt ist es in allen Bundesstaaten entschieden. Und ich, naiv wie ich manchmal bin Und wir fluchen ja manchmal so auf die USA. Naiv wie ich bin, habe ich mal gegoogelt und wollte wissen, wie ist das denn in Deutschland? Also wie würde sich in solcher Fall, offensichtlich nicht, was die Vergewaltigung betrifft, sondern wenn zwei Polizisten sagen würden, hey, sie hatten während ihres Dienstes Sex mit jemandem, den sie festgenommen haben. Wie wäre das in Deutschland? Und ich bin richtig schockiert gewesen. Ich habe es Marieke jetzt schon gesagt, deswegen können wir jetzt leider nicht deine ungefilterte, ehrliche Reaktion darauf bekommen. Aber ich hatte Marieke gefragt, ob sie weiß, wie das in Deutschland geregelt ist. Und du hattest erstmal auch Nein gesagt. Und ich wusste es vorher auch nicht, beziehungsweise bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht okay wäre, beziehungsweise dass wir vielleicht ähnliche Regelungen hätten. Ja, dem ist aber nicht so. Und zwar habe ich gegoogelt und bin dann auf einen Beitrag von Funk gestoßen. Das ist das Funkformat Der Fall. Und in der allerersten Folge, in der allerersten Staffel, gibt es einen ähnlichen Fall zu dem, den wir heute besprochen haben. Und in dem Fall geht es ebenfalls um zwei Polizisten, die eine Frau bei einer Verkehrskontrolle antreffen, mit ihrem Partner übrigens, und das Gefühl haben, dass ihr Personalausweis nicht ganz so echt aussieht, wie er es tun könnte. Also sie hat einen gefälschten Personalausweis dabei und sie kommt eigentlich aus Polen. Und sie fahren dann mit ihr zusammen nach Hause, um eben sich den echten Ausweis zeigen zu lassen. Was dann zu Hause passiert, kommt darauf an, wessen Version man glauben mag. Die beiden Polizisten gehen in ihre Wohnung, einer geht auf den Balkon und der andere sucht eben in der Wohnung nach dem Ausweis. Der Polizist sagt, der eben drin ist, dass sie sich daraufhin ausgezogen hätte, ihren BH ausgezogen hätte und angefangen hätte, sein Glied zu massieren. Und daraufhin haben die beiden dann einvernehmlich begonnen, miteinander zu schlafen. Sein Kollege ist dann vom Balkon in die Situation reingestürzt und hat sich gedacht, da macht er mit und hat das Ganze auch gefilmt. Die Frau sagt, dass sie vergewaltigt wurde an diesem Tag, dass ihr Slip zerrissen wurde, dass beide Männer quasi auf sie losgegangen sind und sie sexuell missbraucht haben. In diesem ganzen Prozess wird nicht die Frage gestellt, warum zwei Polizisten einfach Sex mit jemandem haben, der ja festgenommen wurde oder zumindest irgendwie ja in eine Kontrolle verwickelt ist. Das ist nämlich scheinbar kein Problem. Nicht illegal. Also jetzt rechtlich. Moralisch ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes. Sondern es stellt sich eben die Frage, ob es hier eine Vergewaltigung ist, die man nachweisen kann oder nicht. Ich war irgendwie schockiert, muss ich sagen.
Ja, zu Recht.
Weil für mich war bei diesem Fall jetzt in den USA, war ich total irritiert und war richtig schockiert auch, dass das überhaupt ein Thema war, dass einvernehmlicher Sex zwischen Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen und einer Person, die festgenommen wurde, überhaupt in Ordnung ist. Und als ich dann quasi irgendwie erfahren habe, dass das in Deutschland auch okay ist und auch scheinbar nach diesem, also den Fall, den ich euch gerade vorgestellt habe, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal anzugucken. Da gab es jetzt auch daraus keine großen Reformen. Das ist 2019 passiert und Funk hat das 2021, also letztes Jahr, nochmal aufgedröselt. Und ich habe nichts gefunden, dass irgendwie daran gearbeitet wird auch. Weil ist das, also
selbst wenn wir jetzt diesen Vergewaltigungsaspekt rauslassen würden.
Genau.
Dann würde das behaupten, dass Polizisten, die wegen einer Straftat ermitteln oder dem Verdacht einer Straftat ermitteln, dann mit der Person, gegen die sie ermitteln, die sie in Gewahrsam haben, was im Gewahrsam sein ist ja nicht freiwillig, ne?
Genau.
Also das heißt, dass man überhaupt denkt, dass zum Beispiel, also ich meine, hier haben wir jetzt ja die Situation, dass sie gegen sie ermitteln, wegen des Anfangsverdachts wahrscheinlich einer Straftat, ich weiß es nicht genau. Das heißt, wie, selbst wenn man die Möglichkeit des krassen Missbrauchs und von Vergewaltigung rauslässt, wie sollte man dann noch denken, dass sie noch richtig ihren Job machen, wenn sie dann Sex mit der betroffenen Person haben? Und noch schlimmer, wenn eine Person beispielsweise in Gewahrsam ist. Gewahrsam ist ja gegen den Willen der Person.
Eben.
Das heißt, wie soll eine Person, die gegen ihren Willen festgehalten wird, die sich an dem Ort gegen ihren Willen befindet, das heißt, die Person wird gezwungen, gerade da zu sein, im Polizeiauto, wo auch immer. Und dann soll sie aber den Willen bilden, dann Sex zu haben. Aber sie darf nicht weg.
Ja.
Also du musst die Möglichkeit haben, dich aus der Situation zu befreien, um den Willen haben zu können, in der Situation dann einvernehmlichen Sex ohne Druck haben zu können, weil sonst ist es eine Vergewaltigung.
Ja, und das ist ja, was diese Gesetzesänderung in den USA ja auch besagt. Jemand, der in Gewahrsam ist, jemand, der festgenommen, festgehalten wird, kann keine Zustimmung geben. Ist nicht in einer Situation, in der er frei entscheidet, was er oder sie tut. Und das ist ja, genau wie du sagst, das ist irgendwie so auch total logisch für mich.
Vor allem, weil die andere Person ja die Entscheidung hat.
Genau, ja.
Der Polizist, die Polizistin sagt jetzt, du bleibst jetzt hier. Die Person sagt, ich möchte aber weg. Du sagst, nee, du bleibst hier. Und dann stellen wir überhaupt die Möglichkeit auf, dass die Person zwar nicht da sein möchte, aber dass sie einfach nämlich Sex haben möchte.
Ja.
Also, dass sie Sex haben möchte. Ja. Das ist einfach, da muss man um so viele Ecken denken, um sich das irgendwie hinbiegen zu können, um das zu akzeptieren. Und dann muss man auch wirklich sehr viele Widersprüche akzeptieren.
Total.
Weil allein juristisch, wie willst du das denn aufdröseln und legitimieren und rechtfertigen können? Ich war wirklich unglaublich schockiert, als Amanda mir das erzählt hat. Also wirklich richtig schockiert. Ja. Und die Sache ist die, es wäre einfach nur eine Gesetzesänderung. Ja. Wer kann denn wirklich rational dafür argumentieren, dass es okay sei? Wie argumentierst du, dass es erlaubt sein muss, für Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Sex zu haben mit Personen, gegen die sie gerade ermitteln?
Ja.
Oder die sie in Gewahrsam haben? Wie willst du das begründen?
Ich kann wirklich, da fällt mir nichts ein. Und was ich halt so schlimm finde, es ist eh so schwer, sexuellen Missbrauch irgendwie nachzuweisen. Es ist so oft Aussage gegen Aussage. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir im Fall von Anna gesehen haben, nachweisen kannst, dass es da eine sexuelle Aktivität gab, wenn man Sperma findet zum Beispiel, reicht das nicht mal aus. Sondern du musst jetzt nachweisen, dass du nicht eingewilligt hast. Wie? Wie sollst du das machen? Wenn du alleine bist, zwei Polizisten gegen dich hast, so, du machst es Leuten ja noch schwerer. Wenn du aber von vornherein sagst, selbst die sexuelle Handlung in dieser Konstellation ist schon illegal, dann schaffst du, und eben, und es gibt ja auch kein Argument, das sagt, das wird jetzt aber ihre Arbeit erschweren. So, hä? Was?
Ja.
Es ist für mich so logisch, dass das nicht geht.
Ja.
Dass ich richtig, also so richtig ehrlich schockiert bin,
Ich finde es krass, dass darüber nicht geredet wird.
Gar nicht. Ich musste auch sagen, also so gut ich den Funkbeitrag fand, weil die haben mit ganz vielen, die haben mit einer Anwältin, Lydia Benecke hat auch gesprochen und so, aber sie haben es auch nicht angesprochen. Ich habe die ganze Zeit so drauf gewartet, so wann reden wir darüber, dass selbst wenn es einvernehmlich gewesen wäre, was ich übrigens in dem Szenario auch nicht glaube, weil es da, also zum Beispiel das Handy wurde weggeworfen, hat man dann gefunden. Die Polizisten haben ständig gesagt, sie waren in Schockstarre. Und hatten deswegen irgendwie auch Sex mit ihr. Also
ganz kurz, die beiden die beiden ausgebildeten Polizisten haben behauptet, sie wären in Schockstarre gewesen und deswegen hätten sie Sex mit dieser Frau, gegen die sie gerade schon
ermittelt halt so,
haben.
Ja.
Sie waren so. Und der Typ, der auf dem Balkon stand, du hast mir erzählt, dass der telefoniert hat, der ist dann reingekommen.
Ja.
Und war so schockiert, dass er dann mitgemacht hat.
Ja, das hatten sie, ja. Ich finde diese Situation
Ich finde das so krass, weil dieses Schockstarre als Opfer von sexualisierter Gewalt verfallen Menschen ja oft in Schockstarre. Und ich finde es unglaublich wirklich pervers, das dann umzudrehen und zu sagen, ich hatte als Polizeibeamter, der für Extremsituationen geschult ist, war ich in Schockstarre, weil diese Frau ihren BH ausgezogen hat.
Und du warst in Schockstarre, aber konntest das Ganze filmen. Dafür hat Schockstarre dann, da war sie dann wieder vorbei.
Warum hast du es dann gefilmt?
Ja, es ist wirklich, dieser Fall ist so unfassbar klar, auch was die Schilderung angeht von der Betroffenen. Und dass man zum Beispiel dieses Telefon dann später man hat es dann in irgendeinem, ich glaube, so einem Teich oder so gefunden. Und da meint er auch, er hat es übrigens aus Schockstarre weggeworfen. Auch da war die Schockstarre wieder da.
Und vor allem Schockstarre, das Wort impliziert eine Starre.
Eine Starre, ja.
Mhm.
Ja. Das hatten sie in dem Funkformat auch so ein bisschen auf die Schippe genommen. Also jetzt nicht, sie haben nicht gelacht offensichtlich, aber haben den Rechtsanwalt von einem der Angeklagten gefragt, so, Also wie oft stand er denn in Schockstarre an diesem, also in diesem, an diesem Tag? Und vor allem, was auch krass ist, also ich möchte, also ja, wir reden jetzt lange über den Fall, aber ich fand den auch so spannend. Und wir machen ja eigentlich keine Deutschen, deswegen ist es jetzt vielleicht auch cool, darüber zu reden. Die waren abends noch feiern, weil einer der beiden, für ihn war es der letzte Arbeitstag, bevor er mit dem Studieren, die waren relativ jung beide. Und er wollte nochmal studieren. Und dann haben sie abends gefeiert und Party gemacht und alles, als ob halt auch nichts gewesen wäre. Und haben sogar noch, dann hat er seinem Kollegen eine SMS geschrieben, so danke für die legendärste letzte Schicht, die man sich vorstellen kann.
Nein.
Doch. Und wir reden davon, dass ja, sie streiten ja auch nicht ab, wie im Fall von Anna, dass es Sex gab. Mhm. Die Frage ist nur halt, war es einvernehmlich oder nicht.
Und dann wirkt es auch so, als wäre das auch abgesprochen.
Ja.
Weil wenn es nicht vorher zumindest eine Vereinbarung gegeben hätte oder eine Einigkeit, wenn du sagst, es sind zwei sehr junge Männer,
ja,
dann hätte doch die Tatsache, dass du draußen bist und angeblich telefonierst und du kommst rein und dein Kollege hat mit einer Frau Sex. Doch eigentlich, weil bei wahrscheinlich den meisten Polizistinnen und Polizisten wäre die Reaktion gewesen, was zum Teufel machst du da? Hör auf. Und dass du stattdessen dann auch bereit bist, mitzumachen und das mitzufilmen etc., zeigt dir, dass es da scheinbar schon irgendwie, was ist, wenn das geplant war vorher?
Und ganz ehrlich, dass der Zweite einfach mitgemacht hat, macht es für mich unvorstellbar, dass es nicht abgesprochen war. Weil überleg mal, in welchem Szenario würdest du in eine sexuelle Handlung reinkommen und dir denken, ja, mach ich mit. Also da weiß ich nicht. Ich würde selbst
in bestimmten Situationen offensichtlich.
Ja, klar. Ich meine jetzt bestimmt, in so einem professionellen
Kontext.
Genau. So, du würdest ja, es gibt ja unterschiedliche Optionen. So wie du gesagt hast, man kann natürlich Hilfe rufen. Man kann sagen, hey, was machst du da? Man kann auch sagen, okay, interessiert mich nicht, ich gehe jetzt. Aber zu sagen, ich mache da jetzt mit, ist eine
Wahl. Ich finde diese Sprachlose, diese Einigkeit ist sehr, sehr bedenklich.
Und eine andere Parallele zu dem Fall und unserem Fall ist übrigens, dass die Frau in dem Fall ein ähnliches Victim Blaming erfahren hat. Und zwar war hier auch die Verteidigung, dass sie auf einer polnischen Hostessenseite gelistet war, bei der es, wir reden wirklich Hostessen, wo so Model-Karteikarten auch so gezeigt wurden, aber als eine Funktion, nicht in ihrem Profil, aber auf der Seite gab es eben auch die Möglichkeit, dass man sexuell, dass man die Person auch für sexuelle Handlungen bestellen kann. Wir wissen nicht, ob sie dieses Angebot in ihrem Portfolio hatte. Und selbst wenn,
es
ist scheißegal.
Es ändert nichts an der Situation.
Nein, aber das, also eben, es ist super egal. Es ändert gar nichts. Aber dass du so, also ich finde das immer so ekelhaft.
Aber das meine ich halt, es ist halt dieses Problem, dass so eine Tatsache, dass eine Frau, ein Mensch Sex gegen Geld anbietet, dass das später benutzt wird.
Ja.
Weil zum Beispiel angenommen, ich arbeite jetzt irgendwo und verkaufe Brötchen. Und ich gebe den Leuten, die geben mir Geld, ich gebe den Brötchen, ja?
Ja.
Und dann kommt einfach jemand und sagt, ey, gib mir 50 Brötchen. Und ich sag so, nee, und die Person haut mich.
Ja.
Und dann gebe ich der Person 50 Brötchen.
Ja.
Und dann sagt der Verteidiger der Person, naja, aber sie geben ja schon regelmäßig Brötchen raus.
Das ist so unlogisch. Also wie ergibt das Sinn? Das hatte Anna auch, hat sie das auch gesagt. Sie so, ja, sie postet gerne freizügige Fotos und sie macht das alles. Aber das heißt doch nicht, dass sie für jeden Mann ihre Beine breit macht. So, das war ihr Wording. Aber das ist so, ja, natürlich heißt es das nicht. So, wer so denkt, ich weiß nicht, was da los ist.
Aber ganz ehrlich, Anna kann auch für 100 Männer, mit 100 Männern einvernehmlichen Sex gehabt haben. In dem Moment, in dem sie mit einer Person nicht schlafen möchte.
Ja.
Sind die anderen 100 egal, weil es immer auf die individuelle Situation. Du kannst auch mit der gleichen Person 100, 200 mal, 1000 mal Sex haben. Wenn du einmal nicht möchtest und die Person trotzdem mit dir Sex hat, ist es eine Vergewaltigung.
Absolut.
Dann sind die anderen Male davor egal.
Absolut.
Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Vergewaltigung beispielsweise in der Ehe anerkannt ist als Straftatbestand.
Oh Gott.
Ja. Dieser Fall und vor allem dieses deutsche Beispiel auch, finde ich unglaublich schockierend und zeigt, wie viel Weg da noch zu gehen ist, einfach.
Ja, total. Ja, das stimmt. Irgendwie bei dem kann ich auch nicht so richtig
ruhig bleiben,
gar nicht. Weil mich, das ist wirklich, Man ist halt so, wir versuchen ja immer bei vielen Sachen uns auch so drauf einzulassen, mal so eine Gegenseite irgendwie zuzulassen und zu gucken, wo das herkommt. Aber hier bin ich einfach nur sauer. Ich bin so richtig sauer, was das angeht. So diese Argumentation, dieses richtig, und das macht unsere ganze Gesellschaft kaputt. Also jetzt mal ohne Witz. Weil es allen Betroffenen es schwer macht zu sprechen. Bei einem Vergehen, was eh so schwer nachzuweisen ist, wo man eh wahrscheinlich sich lieber entscheidet, nicht darüber zu reden. Ja. Und wenn sich jemand traut, dann wird's richtig schwer gemacht. So wir und nicht nur, ich meine jetzt nicht nur von Verteidigern, sondern von Menschen, von irgendwelchen Menschen im Internet.
Ich glaube, ganz ehrlich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die man da auch einfach anfangen muss, so habe ich das Gefühl, ist, dass man auch den Polizistinnen und Polizisten, die ihren Job richtig machen wollen und die sich auch gegen solche Sachen äußern, wenn sie sowas mitkriegen, ganz stark den Rücken stärkt. Mhm. Dass man die schützt, dass man Menschen, die wirklich daran liegt, ihren Job gut auszuüben, dass man die dabei unterstützt. Ja, wenn ihr wisst, was man da machen kann. Ich würde es total gerne wissen, ob es, oder vielleicht arbeitet ihr ja auch irgendwie in einem Bereich, wo ihr wisst, dass es da schon Reformbestrebungen gibt oder ob das bei irgendwem im Justizministerium schon auf dem Tisch liegt oder ob es irgendwelche Organisationen gibt, die da schon sich das zur Aufgabe gemacht haben, weil das finde ich wirklich richtig krass.
Ja. Ich habe wirklich mich so dumm und dämlich gegoogelt und dachte, irgendwo muss ich doch irgendwas finden. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das gar nicht mein Thema ist. Aber scheinbar, also zumindest eben, was meine Google-Fähigkeiten hergegeben haben, habe ich nichts gefunden. Deswegen, wenn natürlich jetzt jemand sagen würde, doch, das wird schon angegangen, dann wäre das natürlich auch voll die Erleichterung für mich, für uns.
Ja, weil es ist auch immer so ein bisschen halt, was wir vorhin angesprochen haben, im True Crime Podcast, diese Balance auch zu halten, weil wir wissen, dass wir, wenn wir Fälle haben, wo wir Polizei und Polizistinnen auch kritisieren, wir immer sehr krasses Feedback teilweise kriegen.
Ja, total.
Deswegen auch nochmal so, wir haben aber genauso die Fälle, wo wir sehen, wie toll und verständnisvoll und so viele Polizistinnen und Polizistinnen arbeiten. Und deswegen bitte vergesst das nicht.
Man muss es immer
deswegen
dazu
bitte,
sagen.
Wir müssen es tatsächlich dazu halten, weil wir jedes Mal, wenn wir Folgen machen, wo es um Polizei geht und Straftaten, die auch von Menschen im Polizeidienst begangen werden, kriegen wir manchmal sehr krasse Kommentare. Aber ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, vor welchem Kontext das ist. Nämlich, dass wir auch mal ganz viele tolle Folgen haben, wo es ganz, ganz empathische, tolle Polizistinnen, Polizisten, Ermittlungsgruppen gibt, wo ganz viel Gutes gemacht wird, wo es tolle Staatsanwälte und so gibt und auch tolle Verteidiger und so. Und deswegen, ich glaube, dieser Reflex ist manchmal sehr, sehr schnell da zu sehen, dann diese ganze Gruppe angegriffen zu sehen. Und natürlich gibt es da strukturelle Probleme offensichtlich. Aber ich bitte einfach diese Sache im Hinterkopf behalten, dass das einfach alles so differenziert betrachtet werden muss und uns jetzt nicht, wie es schon so oft passiert ist, dann vorwerfen, dass wir immer Polizeibashing betreiben würden, weil das einfach faktisch nicht der Fall ist.
Genau, ja. Das hast du perfekt zusammengefasst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr sagt. Mich würde interessieren, ob ihr den Fall auch kanntet und ob ihr die Diskussion vielleicht damals in den USA auch so ein bisschen mitverfolgt habt, weil, ich habe es kurz erwähnt, aber das Ganze kam parallel zur MeToo-Bewegung. Also es ist zur gleichen Zeit alles eben angestoßen worden.
Bestimmt die BuzzFeed-Leute.
Genau, die BuzzFeed-Leute kann ich mir auch gut vorstellen.
Weil, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, BuzzFeed hat auch echt teilweise ganz krasse Recherchen und tiefe Recherchen zu ganz wichtigen Themen. Also die haben ja sowohl einmal diese Abteilung, wo man so, ihr wisst es ja, wir machen gerne Quizze und so. Quizzes? Ich weiß es nicht.
Quizzes.
Quizzes. Aber halt auch wirklich ganz wichtige Recherchen und so und haben da auch wirklich, glaube ich, ganz hochklassige Journalisten und Journalistinnen angestellt.
Und vielleicht eine Werbung für einen anderen Fall, den wir gemacht haben, wenn ihr den Chanel Miller-Fall noch nicht gehört habt. Der wurde ja auch über BuzzFeed, hatte durch BuzzFeed ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die ja ihren Brief, also ihr Statement veröffentlicht haben und übersetzt haben in super viele Sprachen. Also BuzzFeed ist da eben auch bemüht, ganz viel wichtige Arbeit zu leisten und Menschen auch eine Stimme zu geben.
Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall unglaublich gespannt, ob ihr den Fall kanntet, wie gesagt, und was ihr dazu haltet. Und ich meine auch, vielleicht, wenn ihr bei der Polizei seid oder irgendwas, vielleicht habt ihr ja auch eigene Erfahrungen damit. Das wird uns total interessieren habt oder wisst, ob sich da irgendwas tun wird in nächster Zeit.
Und damit wir aber vielleicht nach dem doch schweren Thema ein bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break!
Yay! Also, bevor ich mit meiner Puppy Break anfange, müssen wir, glaube ich, nochmal kurz sagen, dass Amandas Rabenvögel Puppy Break letzte Folge große Wellen geschlagen hat. Wir haben unglaublich viele interessante Geschichten von euch bekommen, was Raben-Krähen alles können, wie sie sich verhalten und auch eure persönlichen Erfahrungen mit Raben, teilweise mit Raben und Hunden. Es war super interessant. Deswegen habe ich Amanda schon überredet, dass sie nochmal Rabenvögel Teil 2 macht.
Ja, ich fand's richtig cool, wie viele Fans es da draußen gibt. Ich bin ja auch so auf jeden Fall zum Fan geworden. Und ich weiß sogar noch, als ich die Puppy Break gemacht habe, war ich noch so, ich hatte richtig viele Fakten und war dann, das ist jetzt auch zu viel. Aber wenn so viel Interesse da ist, dann mache ich gerne Part 2.
Ja. Und jetzt geht es weiter mit meiner. Also, ich habe mich von meinem aktuellen Aufenthaltsort zu dieser Puppy Break inspirieren lassen. Wie gesagt, ich bin bei meinen Eltern und meine Eltern versuchen, ihren Garten immer recht bienenfreundlich zu gestalten. Ich habe auch von meinem Papa die Anweisung bekommen, bestimmte Pflanzen besonders gut zu umsorgen, weil die gut für die Bienen sind. Also meine Eltern legen da viel Wert drauf. Und ich weiß, dass hier viele Leute in der Gegend sind, die ganz viel Wert darauf legen, bienenfreundliche Sachen in ihrem Garten zu machen. Und deswegen habe ich gedacht, ich guck mal, was man so machen kann und habe mal ein paar Tipps rausgesucht. Und zum einen ist das natürlich, wenn man einen Garten oder einen Balkon hat, bienenfreundliche Pflanzen auszusehen. Da gibt es zum Beispiel extra bienenfreundliche Mischungen. Ganz viele Pflanzen, die Bienen sehr gerne mögen. Ich habe gelesen, dass es wichtig ist, dass man darauf achtet, dass es auch einheimische Pflanzen sind, sodass die Bienen quasi auch vertraut damit sind. Und dass man da einfach Wert drauf legt und vielleicht ja sogar ein Stück des Gartens zu einer Wildblumen-Bienenwiese, einem Bienenbuffet umbaut. Und auch wenn man keine großen Balkone hat, sondern vielleicht nur ein Fensterbrett, wenn man zum Beispiel Thymian oder Oregano oder Basilikum pflanzt und die dann Blüten kriegen, da freuen sich die Bienen auch drüber. Oder man könnte natürlich auch ein Insektenhotel aufstellen, was man selbst bauen kann oder kaufen kann. An dieser Stelle, aus Erfahrung hier aus dem Garten, manchmal dauert es auch ganz schön, bis die Bienen da einziehen. Aber sich nicht verunsichern lassen.
Immer am Ball bleiben.
Und noch eine Sache, die auch ganz wichtig sein kann, ist, so kleine Bienentränken aufzustellen. Ich meine, man macht das ja auch zum Beispiel für Vögel, dass man den Wassertränken hinstellt. Also indem man halt einfach so ein flaches, sag ich mal, Gefäß nimmt und aufstellt und da dann so kleine Steinchen reinpackt, die so halb aus dem Wasser gucken, damit die Bienen dort ganz entspannt hinfliegen können und sich an heißen Tagen ein bisschen erfrischen können. Und eine Sache, die ich noch super interessant fand, weil ich das auch nicht wusste, wenn ihr beispielsweise Honig benutzt und Honiggläser wegschmeißt, wäre es ganz, ganz wichtig, dass man Honiggläser vorher einmal in die Spülmaschine packt, bevor man sie wegschmeißt, denn es gibt bestimmte Bienenkrankheiten, die den Populationen ordentlich zu schaffen machen und die können teilweise durch Honigreste in Glascontainern verbreitet werden. Das heißt, wenn dann der Herbst kommt, fühlen sich die Bienen halt angezogen durch diese Honigreste und so können diese Krankheiten verbreitet werden. Deswegen, falls ihr Honiggläser habt, einmal kurz durch die Spülmaschine oder per Hand spülen, bevor ihr sie in den Glascontainer macht, um unsere Bienen vor diesen Krankheiten zu schützen. Das okay, wusste ich nämlich krass. Nicht. Das finde ich total interessant.
Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe noch nie gehört. Okay, das ist gut zu wissen. Ich esse keinen Honig. Aber ich werde es jetzt jedem erzählen, der vielleicht Honig ist.
Es gibt noch ganz viele andere, es gibt noch einige andere Möglichkeiten, Bienen zu unterstützen. Also ich habe mich da unter anderem bei bienenretter.de und bei Utopia informiert. Also falls ihr wissen wollt, welche Pflanzen gut sind etc., schaut da einfach mal vorbei. Kann ich euch ans Herz legen.
Ja, das finde ich super. Ich habe nämlich auch das Gefühl, man sieht richtig wenig Bienen. Und das ist nicht gut.
Ist dir das mal aufgefallen, dass wenn man früher so in Urlaub gefahren ist oder so, oder einfach im Sommer, dass man voll viele Insekten auf der Autoschutzscheibe hatte, auf der Windschutzscheibe?
Ja, stimmt.
Und sowas mittlerweile fast gar nicht mehr passiert?
Ja, krass.
Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Und ich mache was richtig Riskantes.
Oh Gott.
Ich werde euch eine Serie empfehlen. Es ist keine Serie. Es ist halb so schlimm. Von der ich bis jetzt nur eine Folge gesehen habe.
Was?
Also, es ist aber in sich abgeschlossen. Deswegen notfalls empfehle ich euch einfach nur die erste Folge. Und zwar gerade, also ich weiß nicht, ob es gerade rausgekommen ist oder einfach nur bei mir gerade auf der Startseite von Netflix ist. Ich habe angefangen, Web of Make-Believe zu gucken. Es heißt Web of Make-Believe, Death, Lies and the Internet. Es geht um wahre Verbrechen und eben wahre Verbrechen, bei denen irgendwie das Internet eine Rolle spielt. Oder so im Großen und Ganzen. Und ich muss sagen, diese erste Folge hat mich so geflasht schon. Erstmal habe ich von dem Fall noch niemals gehört und war so schockiert. Und wie es aufgemacht ist, ist super spannend. Also für alle True Crime Fans da draußen, ich bin sicher, dass es eh schon auf eurer Startseite ist. Ich kann jetzt, wie gesagt, erstmal nur für die erste sprechen, aber ich bin sicher, also ich mag solche Formate eigentlich immer ganz gerne. Ich war ja auch großer Fan, zum Beispiel von Unsolved Mysteries und so. Deswegen glaube ich, dass das richtig vielen gefällt. Und ich werde es weiter gucken und hoffentlich ändere ich meine Meinung nicht. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Was ist denn deine Empfehlung, Marie?
Also ich habe in den letzten Tagen sehr viel gelesen. Unter anderem habe ich endlich Convenience Store Woman gelesen, was mir ganz viele von euch ans Herz gelegt hatten und was mir unglaublich gut gefallen hatte. Ganz kurz dazu, ich hätte richtig Lust gehabt, das so irgendwie wie so in der Schule oder vielleicht so ein Literaturseminar zu behandeln und darüber zu reden, weil ich hatte das Gefühl, da gibt's so viel, über das man reden konnte. Hattet ihr danach auch so krassen Gesprächsbedarf? Ich fand's unglaublich gut. Ich möchte aber ein anderes Buch empfehlen. Und zwar geht es um das Buch Assembly von Natasha Brown. Und ich habe mir jetzt einfach mal eine kurze Zusammenfassung geklaut. Es beschreibt quasi 24 Stunden im Namen einer jungen, schwarzen, britischen Frau. Und sie bereitet sich so ein bisschen darauf vor, eine Party bei den Eltern ihres aus der Oberschicht oder Upper Middle Class stammenden Freundes zu besuchen. Und es beleuchtet einfach so ihr ganzes, unglaublich eindrucksvoll, und ich glaube, es sind auch nur 100 Seiten, ihr ganzes Leben einmal in diesen 24 Stunden, so eine, und gleichzeitig ihr Leben als schwarze Frau in England. Und ich will gar nicht mehr viel sagen, weil ich auch ganz, ganz wenig wusste, als ich mich dazu entschlossen hatte, dieses Buch zu lesen. Aber mein Herz hat gepocht zwischenzeitlich. Und ich war am Schluss, war ich nur so, oh mein Gott, es ist vorbei. Und wollte einfach noch so viel mehr lesen und lernen. Und deswegen, wenn ihr über dieses Buch stolpert, Assembly von Natasha Brown hat mittlerweile auch unglaublich viele Preise gewonnen, zu Recht. Ich fand es einfach nur richtig gut. Ich habe es wirklich, also man kann es so schnell weglesen, weil es einfach unglaublich gut geschrieben ist.
Ja, es klingt sehr gut.
Also, ich habe gerade Amanda gesagt, dass ich eigentlich keinen richtigen Hot-Take habe, aber wir müssen ganz kurz über die Hot-Takes vom letzten Mal reden, ja, weil die waren beide scheinbar sehr
hot.
Das heißt kontrovers. Ich meine, das, was ich gesagt habe, beziehungsweise der Hot-Take aus der Community, war ja, ich glaube, es gibt einfach sehr viele Leute, denen es ähnlich geht, mit den verschiedensten Materialien. Also es ging ja darum, dass man, wenn man insbesondere trockene Hände hat, dass man bestimmte Materialien nicht anfassen kann.
Ja.
Und wie wir nämlich erwartet haben, sind wir nicht die Einzigen, sondern es gibt ganz viele Leute und ganz viele verschiedene Materialien, inklusive Jeans, die Leute einfach nicht gerne anfassen, beziehungsweise wo sich ihnen die Nackenhaare aufstellen.
Waren hotte Hot Takes, mit denen wir, glaube ich, einfach nicht mithalten können diesmal. Wir haben uns, wir haben die Latte so hoch gesetzt.
Ich habe eine Idee, aber du kannst erst mal loslegen.
Du hast eine Idee?
Hm.
Okay. Also, ich bin wieder ein bisschen, also ich mache mal auch risky. Ich bin richtig riskant heute unterwegs, weil es
Amanda
könnte,
lebt am Limit.
Ich lebe heute richtig am Limit. Und es könnte nämlich sein, dass das der erste Fall ist, an dem wir einen Hot Take doppeln. Weil ich mich wirklich nicht erinnern kann, ob ich das schon mal als Hot Take gemacht habe. Ich weiß, dass ich mit Marieke ständig darüber rede und wir feststellen, dass das irgendwie seltsam ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir im Podcast schon drüber geredet haben.
Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet.
Ja, ich bin nur
nicht
sicher,
nicht als Hot Take,
ob ich es genau als Hot Take formuliert habe. Ich werde es jetzt als Hot Take formulieren. Und wenn es jetzt das zweite Mal ist, dann seht ihr, wie wichtig mir dieser Hot Take ist.
wenn ich arbeite, also so mal so Büroarbeit, E-Mails beantworte, wenn ich mich richtig konzentrieren muss, nicht, aber wenn die meiste Zeit, dann kann ich das nicht, wenn es ganz ruhig ist. Ich muss immer irgendwas nebenbei dudeln lassen. Das kann Musik sein, wobei zu Hause relativ selten. Da habe ich tatsächlich einfach den Fernseher an nebenbei. Und das funktioniert richtig gut für mich. Und ich brauche das auch fast. Und ich weiß, dass das bestimmt voll nicht gut ist. So, fürs, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es auch voll gut fürs Gehirn, so ständig multitasken. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich too much ist. Aber ich brauche das auch. Also ich, weiß ich nicht. Damit arbeitet es sich für mich leichter.
Ja, ich finde das ja schon Hot Take. Aber ich glaube, es ist halt einfach so eine persönliche Prägung. Weil ich könnte das zum Beispiel überhaupt nicht aushalten. Ich kann, wenn ich arbeiten müsste und nebenbei läuft was im Fernsehen, würde ich das ja auch zum einen überhaupt nicht mitkriegen oder ich würde mich ablenken lassen. Das heißt, also ich könnte das nicht, ich würde niemals auf die Idee kommen. Aber ich habe mittlerweile, früher habe ich ja ganz oft, also ich höre ja sehr, sehr viel, grundsätzlich in meinem Leben sehr viel White Noise, also so Rauschgeräusche und ja ganz gerne so dieses Feuerknistern oder so, keine Ahnung, Bachplätschern. Ja. Aber ich habe mittlerweile auch seit fast einem Jahr, glaube ich, höre ich sehr viel klassische Musik einfach beim Arbeiten. Ich finde, das ist super beim Lesen und beim Arbeiten, um mich irgendwie so zu, also ich habe das Gefühl, es hilft mir dabei nicht so abzuschweifen, weil ich kann mich ja nicht so gut konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, dass mich das irgendwie motiviert und in einem guten Rahmen hält.
Ich glaube, es ist schon seltsam, ehrlich gesagt.
Wir wissen, wir wissen ja, dass ganz viele von euch und wie auch immer hören, wenn ihr Hausaufgaben macht, beim Arbeiten. Und ich meine natürlich bei manchen Jobs, also ich habe auch schon viele Jobs gemacht, wo man nebenbei auch Sachen hören kann. Aber wie gesagt, bei der Uni, bei der Schularbeit, also sehr interessant.
Ja. So, was ist denn jetzt dein Hot-Take? Du hast eine Idee, so hast du es angekündigt.
Ich habe eine Idee. Also, wir haben es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir eventuell in Zukunft auch öfters mal so ein bisschen quatschen wollen im Podcast. Und über interessante Themen. Und uns hat eine Person geschrieben, und ich glaube, das ist wirklich ein richtig krasser Hot-Take. Ein richtig krasser Hot-Take. Und zwar, und das ist witzigerweise eine Sache, über die ich mir in letzter Zeit sehr oft Gedanken gemacht habe. Denn was ich in letzter Zeit beobachtet habe, es ist super viele Leute gibt, die so Destination-Weddings machen.
Ah.
Das heißt, dass Leute irgendwie dann fahren und dann alle irgendwie nach Mallorca oder so, dass die Hochzeit auf Mallorca ist oder an irgendeinem speziellen Ort. Und dann hat die Person geschrieben, ja, kann man machen, aber dann sollte man doch auch für die Reise- und Unterbringungskosten und so der Gäste aufkommen. Und ich habe mich das nämlich auch immer gefragt, weil ich habe da neulich mit jemandem drüber geredet und die Person meinte, ja, aber das wird dann doch bestimmt alles bezahlt von den Leuten, die die Hochzeit ausrichten. Und ich meinte so, wenn du dann aber eine Hochzeit hast mit 50, 80, 100 Leuten und du für alle beispielsweise Flug und Hotel bezahlst, dann hast du eine Hochzeit, die über 100.000 Euro kostet. Und ich meine, natürlich bei den Kardashians ist das sicher im Budget. Aber wie ist das? Oder wenn man an einem krass abgelegenen Ort feiert, wo man irgendwie, der gar nicht zu erreichen ist. Und ich würde das total gerne reinschmeißen und eure Meinung dazu hören, beziehungsweise wie ihr das vielleicht gehandelt habt, wenn ihr sowas gemacht habt, beziehungsweise ob ihr das schon mal mitbekommen habt, wie ihr das anseht. Und dann habe ich richtig Bock, das irgendwann mal zu besprechen mit diesem ganzen Input. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So das quasi schon nicht jetzt einfach so, sondern ich habe das Gefühl, da gibt es super viele Sachen, die man mit einbeziehen könnte. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr alle, könnt natürlich privat machen, aber auch zum Beispiel in den Kommentaren euren Input schreibt. Und dann möchte ich das irgendwann nochmal aufgreifen und den mit diesem Input besprechen, weil mich das so interessiert.
Aber weißt du, was wir jetzt über uns sagen müssen, Marike? Weil ich glaube, du hast dir gerade ins eigene Fleisch geschnitten. Wenn du jetzt schon wieder über Hochzeiten redest, werden alle schreiben, ob du verheiratet bist.
Ach so, ja, nein. Also es haben mich super viele Leute haben uns angeschrieben, ob ich geheiratet hätte, weil ich angeblich, also es haben mehrere Leute bestätigt, meinen Mann gesagt habe. Ich persönlich frage mich immer noch, ob ich meinen Mann gesagt habe.
Nee, ich habe es gefunden, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, was es war.
Sicher, dass ich nicht meine Mom sage?
Du hast nicht meinen Mann gesagt. Du hast einen Hot-Take vorgelesen, in dem stand, in dem, also ich glaube, das war die einzige Szene, in der ich das rausfinde. Ich habe auch rein reingehört, in der du vorliest, ja, hey, LEDs finde ich anstrengend, mein Mann findet sie anstrengend. Und ich glaube, dass vielleicht aus dem Kontext rauskam, dass du einfach nur ein Hot Take von jemand anderem vorgelesen hast. Ihr könnt uns gern korrigieren, wenn das nicht die Stelle war, die ihr meintet, aber ich bin auch nochmal reingegangen.
War das die LED-Stelle?
Genau.
Weil ich habe nämlich gedacht, wenn ich das gesagt hätte, hätte mich Amanda beim Aufnehmen schon wahrscheinlich lachend unterbrochen.
100%.
Dann hätte Amanda mich beim Editieren angeschrieben. Ja. Und deswegen war ich auch total irritiert, weil ich dachte so, das ist einfach ein Wort, was ich nicht benutze im Zusammenhang mit der Person, mit der ich zusammen bin.
Ja, du sagst ja nicht mal mein Freund immer. Du findest ja immer ganz interessante Beschreibung. Der Mensch, mit dem ich zusammenlebe.
Ja, wenn das der Fokus ist, auf den ich in der Aussage wertlege, dass ich mit ihm zusammenlebe. Ja, weil wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, ob ich denn geheiratet hätte. Hm. Und ich dachte die ganze Zeit so, also ich wollte es mir auch nicht nochmal anhören, muss ich gestehen. Aber ich dachte die ganze Zeit, dass ich vielleicht gesagt habe, meine Mom oder so. Und dass ich das einfach gemumbelt habe, also genuschelt.
Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten zu den Hot Takes, zu dem Fall. Und ich werde das jetzt versuchen, ratzfatz zu schneiden, damit ich hoffentlich diesen Laptop nicht mit in den Flieger nehmen muss. Das ist eigentlich gerade das, worauf ich richtig hoffe, weil sonst muss ich zwei Laptops mitnehmen und das ist einfach anstrengend. Und damit wollen wir aber die Folge jetzt auch beenden. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies in Crime.
Tschüss.